Und meistens ist es ja so, dass so Big Player hier in Deutschland eigentlich eher nur so Marketing- und Sales-Positionen haben. Naja, und dann habe ich ja erfahren, dann, dass es auch ein Engineering-Standort ist.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim IT Girls Talk. Ja, ich weiß, es ist etwas länger her. Das Leben verläuft manchmal etwas anders als geplant, aber wir sind zurück, denn unser IT-Girls-Podcast ist und bleibt der Ort, an dem inspirierende Geschichten auf Technologien treffen. Bemerkenswerte Frauen teilen hier ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge, um dich zu motivieren, deinen eigenen Weg in der Tech-Welt zu gehen. Ich bin Lena und freue mich, gemeinsam mit euch in das nächste Gespräch einzutauchen. Aber erst zu unserem neuen Sponsor unseres Podcasts. Ihr kennt bestimmt alle Adobe für kreative Tools wie Photoshop. Aber wusstet ihr, dass Adobe auch Engineering-Teams unter anderem in Hamburg hat? Wenn ihr Lust habt, an spannenden Produkten wie Lightroom Mobile, Audition oder der Creative Cloud mitzuarbeiten und dabei vom globalen Equal Pay, großzügigen Weiterbildungsbudgets und bezahlter Elternzeit für Mütter und Väter zu profitieren, dann bewerbt euch auf die offenen Stellen, zum Beispiel in Hamburg. Umso mehr freue ich mich, dass ich mit Annalena Langhans sprechen konnte. Sie ist Software-Engineer bei Adobe und kann euch so echte Einblicke in die Arbeit bei Adobe geben. Sie fand über ihre Ausbildung zur Mediengestalterin den Einstieg ins Webdesign und hat so ihre ersten Programmiererfahrungen gesammelt. Lasst uns direkt in ihre Erfahrungen eintauchen, aber vorher startet Anna mit dem Fakt der Woche und Xisa stellt euch am Ende wieder einen spannenden IT-Beruf vor. Viel Spaß mit der Folge.
Du willst ein Foto bearbeiten, hast aber keine Lust, dich näher mit den vielen Photoshop-Einstellungen zu befassen? Kein Problem, denn genau deshalb bringt Adobe Photoshop direkt in ChatGPT. Du lädst ein Bild hoch, schreibst zum Beispiel, mach den Hintergrund heller und entferne die Person im Bild und Photoshop erledigt den Rest für dich. Du bist neugierig geworden? Na dann probier es doch einfach aus. Viel Spaß!
Hallo Annalena, schön, dass du da bist. Hi Lena, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir beginnen ja immer ganz am Anfang. Wie hast du dich denn nach der Schule für eine Ausbildung oder ein Studium entschieden?
Also nach der Schule habe ich erstmal ein FSJ gemacht, weil ich mich irgendwie nicht entscheiden wollte, glaube ich. Eigentlich wusste ich schon ziemlich früh, dass ich so in Richtung Design, so Grafikdesign gehen möchte. Aber dachte dann erstmal, ja, da habe ich eh keine Chance oder es ist alles privat. Irgendwie müsste ich da voll viel Geld für bezahlen. Deswegen habe ich dann erstmal ein FSJ gemacht beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Das ist so ein Klassikfestival. Mhm. Das war auf jeden Fall ziemlich spannend, weil ich da auch dann also einfach schon mal so den Arbeitsalltag kennengelernt habe irgendwie, weil so gerade nach der Schule weiß man ja erstmal gar nicht, wie geht das?
Keiner.
Ja, genau. Und das war auf jeden Fall irgendwie schon mal so eine ganz coole Erfahrung. Und dann habe ich mit einem Studium angefangen in Lüneburg. Digital Media hieß das. Habe ich ein Semester lang gemacht. Dann wieder abgebrochen, weil es dann doch zu theoretisch war. Es war schon eher so, ja, Medienwissenschaften. War nicht
deins.
Nee. Also wir haben halt auch irgendwie eine Stunde lang über Memes philosophiert. Ist für einige vielleicht lustig, aber für mich war es so ein bisschen, was tue ich hier? Aber ja, genau. Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch noch weiter irgendwie besser geworden oder so. Aber ich habe dann ziemlich schnell für mich entschieden, das ist es nicht. Dann war ich erstmal ein bisschen lost. Dann glaube ich, dachte ich, probiere ich es mal an der HAW mit Kommunikationsdesign. Bin da aber gescheitert.
In der Bewerbung oder?
Ja, man muss sich da ja mit so einer Mappe bewerben.
Mhm.
Und es gibt halt sau viele talentierte Menschen. Und ich war bei so einem Mappenkurs vorher. Und ja, also da musste man halt eher, also es war halt auch eher so Zeichnungen und Malereien, die man irgendwie da zusammenpacken sollte. Also weniger irgendwie eigentlich digitale Werke, die man dann ja bei Kommunikationsdesign eigentlich hauptsächlich irgendwie macht. Aber ich habe es halt trotzdem mal versucht. Ich dachte, ja, ist ja egal, versuche ich es mal. Hat nicht geklappt. Und dann musste ich meine Mappe da auch wieder abholen, so Walk of Shame-mäßig.
Ist ja auch fies.
Ja, genau. Naja, und dann dachte ich erstmal, okay, vielleicht ist es dann das doch nicht so mit Design. Da habe ich erstmal ein Praktikum gemacht in Berlin beim Teddy Award. Das ist so der queere Filmpreis der Berlinale. Mhm. Also auch ziemlich cool irgendwie, dass ich habe irgendwie die Ausschreibung gesehen und dachte, probiere ich einfach mal. Klang interessant, also so für Social Media, Marketing, sowas in die Richtung. Das war dann so 2-3 Monate und war auch echt cool, irgendwie da so bei zu sein. Und also so die Arbeit an sich war halt eher so ein bisschen, archivieren irgendwie oder halt so Social Media Posts. Aber da habe ich dann eine kennengelernt, die auch gerade so ein bisschen lost war und sich für eine Ausbildung bewerben wollte. Und dann dachte ich, also irgendwie war Ausbildung gar nicht so in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich dachte halt irgendwie, wenn, dann halt ein Studium. Dann habe ich mich für Mediengestaltung digital und Print beworben und wurde dann auch tatsächlich genommen.
Also dann erstmal die Ausbildung gemacht.
Genau, dann erstmal die Ausbildung gemacht. Das war auch sehr schön. Also da habe ich dann auch gemerkt, okay, das ist das, was ich machen will. Irgendwie war halt Webdesign und dann auch Richtung so Webentwicklung, so die Basics vom Programmieren, irgendwie HTML, CSS. So das erste Mal so ein bisschen rumprobiert, fand ich total cool. Und ich dachte so, ja, da will ich mehr von. Und dann nach der Ausbildung dachte ich, okay, dann mache ich halt jetzt noch ein Studium. Und weil ich dann nicht pure Informatik studieren wollte, habe ich mich dann für so einen Mischstudiengang entschieden, der Informationstechnologien und Design heißt. Also genau, da lernt man halt so auf der einen Seite die Informatikgrundlagen, aber halt ja ziemlich praktisch, nicht so, also so theoretische Informatik hatten wir jetzt nicht, aber fand ich auch ganz gut. Und auf der anderen Seite hatte ich dann trotzdem auch nochmal so Design, also Webdesign, Gestaltungsgrundlagen, eigentlich das, was ich auch schon hauptsächlich in der Ausbildung hatte, muss ich sagen, aber war irgendwie trotzdem gut, noch dieses Backup daneben zu haben, falls dann irgendwie das Programmieren doch zu viel wird oder so.
Bist du jetzt gerade dabei, dein Studium zu absolvieren?
Genau, ja, da bin ich jetzt kurz vorm Abschluss, also ich plane eigentlich jetzt bis September, Oktober so meine Bachelorarbeit fertig zu kriegen. Im Rahmen von dem Praktikum bei Adobe dann. Dann dieses Praktikum war dann halt auch extra dafür. Ich wollte dann halt irgendwie, ich habe jetzt neben dem Studium schon an so einem Institut an der Hochschule gearbeitet als Webentwicklerin. Und ich wollte aber dann irgendwie für meine Bachelorarbeit dann nochmal woanders reinschnuppern. Habe mich dann initiativ bei Adobe beworben, weil ich da bei so einem Studierenden-Event irgendwie vorher einmal vorbeigeschaut habe quasi und mir das da so gut gefallen hat. Mhm. Und dann dachte ich, probiere ich das doch einfach mal. Frage ich einfach mal nach, ob ich da vielleicht meine Bachelorarbeit schreiben kann. Und hat funktioniert.
Sehr gut. Ja, von der Obi kommen wir später nochmal, würde ich sagen.
Ja.
Erstmal nochmal zu deiner ganzen Berufsentscheidung. Ich glaube, so geht es ja vielen einfach. Ich wusste auch nach der Schule nicht, was ich machen wollte. Ich wollte mal Mathe studieren, aber irgendwie habe ich das dann doch irgendwie nicht gemacht und bin dann erstmal im klassischen BWL-Bereich gelandet. Und ich glaube, ich hätte auch nie eine Ausbildung irgendwie auf dem Schirm gehabt. Mhm. Was würdest du denn unseren Zuhörern sagen? Was ist so der Vorteil von der Ausbildung? Was hat es dir persönlich gebracht? Ja, erstmal eine Ausbildung zu machen und dann das Studium.
Ja, ich fand das super, weil man einfach in einem Betrieb ist und genauso wie alle anderen Vollzeit da arbeitet. Eigentlich ja auch ähnlich wie bei dem FSJ, wo man auch irgendwie erstmal einfach reingeschmissen wird und man dann so hands-on alles lernen muss. Und ja, man ist einfach so hautnah an dem, was man ja dann den Rest seines Lebens wahrscheinlich irgendwie machen wird oder wahrscheinlich machen wird. Und deswegen, also ich würde es tatsächlich eigentlich jedem empfehlen, weil ich auch das Gefühl habe, wenn man jetzt aus der Schule kommt und direkt studiert, ist man halt schon noch sehr in diesem, man lernt für Prüfungen, man arbeitet sich da so durch, aber durch das, was halt auch so vorgegeben wird vom Lehrplan oder Modulhandbuch oder wie auch immer. Und bei der Ausbildung musst du halt irgendwie auch ein bisschen flexibler sein. Du musst mal schauen, was los ist, was du machen kannst. Irgendwie auch Eigeninitiative zeigen. Und ich glaube, das bringt einem auch persönlich so viel. Deswegen ist es eigentlich schade, dass viele einfach nicht so auf dem Zettel haben. Gerade ja. So, wenn man so die typische Abiturlaufbahn hat irgendwie. Ich glaube, vielleicht ist es auch schon ein Problem in der Schule, dass es da nicht noch ein bisschen mehr irgendwie auch als Option dargelegt wird. Also ich finde, da ist es schon immer sehr straight. Okay, was wollt ihr denn studieren nach der Schule? Oder also so, ja,
ja, irgendwie so. Ja, ich glaube, für viele ist Studium halt auch immer noch so dieses Aufstiegs und man kriegt dann besseren Jobs, aber dass man ja eine Ausbildung auch erst machen kann und danach noch studieren kann, genau. Ich glaube, das haben halt viele einfach gar nicht auf dem Schirm.
Ja.
Deswegen sehr spannend, dass du das gemacht hast. Wie war denn das für dich? Also ich meine, es ist ja auch sehr, sehr mutig, zum Beispiel einen Studiengang abzubrechen. Ich glaube, das trauen sich auch viele am Anfang nicht. Wie war die Zeit für dich? Was hat dich dazu motiviert, das Studium abzubrechen, weil du gesagt hast, das ist nicht das Richtige für dich und ich mache das jetzt nicht zu Ende?
Ja. Also, ja, für mich war das schon ziemlich leicht, muss ich sagen, weil ich, also, da war es halt vielleicht eher das Problem, dass es vielleicht ein bisschen schnell war. Also, ich habe dem Studium dann auch irgendwie nicht so nochmal ein zweites Semester eine Chance gegeben. aber ich glaube, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, auch einfach ein gutes Bauchgefühl, was mir so gefällt und was nicht. Und ich finde, darauf kann man auch einfach meistens vertrauen. Also, wenn man sich bei irgendwas unwohl fühlt oder man das Gefühl hat, oh, ich muss mich jetzt hier durchprügeln, damit ich halt dieses Studium zu Ende kriege, damit ich überhaupt ein Studium habe, das finde ich irgendwie doof. Also, und ich habe halt gleich gemerkt, nee, ich fühle mich hier nicht wohl, es ist irgendwie nicht mein, es sind nicht meine Themen, es wird so viel gelabert und nicht irgendwie viel gemacht. Ja, und genau, also ich brauchte einfach ein bisschen was Praktischeres und ja, irgendwie konnte ich mir das sehr schnell eingestehen.
Ja, ist ja auch sehr gut. Ich glaube, viele machen das ja auch nicht, weil sie dann Angst haben, das sieht irgendwie blöd im Lebenslauf aus.
Mhm.
Hast du da schon Erfahrungen gemacht, dass jemand mal gesagt hat, boah, du hast da jetzt irgendwie 2 Studiengänge oder so, das ist aber total blöd oder ist das total irrelevant?
Das ist so irrelevant, aber ich weiß noch, dass ich damals natürlich auch das Gefühl hatte, ach nö, jetzt breche ich das ab und jetzt habe ich ein halbes Jahr Pause auf dem Lebenslauf. Aber, also ich meine, ich bin jetzt 28 fast und ich kann mich da ja kaum noch dran erinnern, an dieses halbe Jahr, was ich da jetzt gemacht habe oder nicht gemacht habe. Und seitdem ist ja auch so viel passiert und man entscheidet sich ja dann halt gegen etwas, aber dann ja auch für was anderes, was dann noch kommt. Und das ist ja vielleicht viel entscheidender dann im Lebenslauf. Ne? Aber ja, man hat immer ein bisschen Angst. Aber ich denke auch immer, man würde ja niemals irgendwie zu seiner besten Freundin sagen, ach, nee, zieh das mal durch. Das sieht schlecht aus auf dem Lebenslauf. Also ich finde, man ist immer sehr streng zu sich selbst.
Ja, ich glaube halt auch viele Eltern sagen das dann so. Ja, mach das doch erstmal fertig.
Ja,
so, bevor das so, ne? Also ich glaube, daher kommt das irgendwie.
Ja.
Aber es ist ja, also ich sage das auch immer, ne? Auch mal lieber ein halbes Jahr länger studieren und auf jeden Fall mal was anderes machen, anstatt halt immer so diesen klassischen, ganz linearen Lebenslauf zu haben. Weil das hebt einen dann auch nicht mehr ab von der Masse.
Genau.
Deswegen sehr spannend, da deine Insights zu hören. In der Ausbildung, vielleicht können wir da noch ein bisschen eingehen. Was waren denn da so deine Aufgaben? Was hast du da so gemacht? Und was hat dich dann auch daran so begeistert?
Ja, da muss ich erst mal ein bisschen zurückdenken. genau, also das Unternehmen, wo ich war, die haben eine Shop-Software hergestellt, ähnlich wie Shopify. Und wir, also in der Abteilung, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, wir haben quasi diese Shops designed für Kunden, die das selber nicht konnten oder keine Zeit dafür hatten. Also es ging halt hauptsächlich um Design, Gestaltung, so darum. Und dann, also man hatte wirklich direkten Kundenkontakt. wusste ich dann nach der Ausbildung, dass ich das auch nicht so gerne machte. Aber es war auch eine richtig gute Erfahrung, da mal durchzugehen, weil ja, ich musste auch so viel telefonieren. Mag ich bis heute nicht so gerne, aber musste ich da ja dann machen. Und man muss dann halt auch einfach mal ins kalte Wasser springen und das so, sich einfach da drauf einlassen. Und da ging es eigentlich viel darum, mit CSS Anpassungen zu machen. Also wirklich irgendwie, weiß ich nicht, anderer Hintergrund. Alles, was irgendwie Gestaltung angeht von der Website, das haben wir angepasst. Und dann so im Laufe der Ausbildung habe ich halt auch immer mehr so ein paar so JavaScript-Anpassungen gemacht. Mal irgendwie so ein Dropdown-Menü verändert und so. Also das war aber auch recht Eigeninitiativ, weil uns da schon so im Rahmen dieses Shop-Systems ja, so ein bisschen die Hände gebunden waren, was so die Erweiterungen angehen. Mhm. Aber man wollte natürlich auch gerne auf die KundInnen eingehen und denen das irgendwie ermöglichen. Und da dachte ich, also da bin ich auch schon öfter an diese Stelle gekommen, ach, wenn ich jetzt einfach nur ein bisschen besser programmieren könnte, dann würde das klappen. Und ich glaube, da habe ich halt auch diese Motivation dann bekommen. Ja, also man kann das ja alles machen, man muss es nur lernen.
Ja.
Und in dem Rahmen, also jetzt in der Ausbildung, war das halt einfach, wie gesagt, begrenzt, weil halt ja auch die Jobbeschreibung so war, man sollte nur gestalterische Anpassungen machen, jetzt nicht wirklich programmieren. Und deswegen war es halt für mich dann auch schon ziemlich schnell klar, dass ich nach der Ausbildung da nicht bleiben werde. Mein Mitauszubildender, der ist da noch geblieben, ein paar Jahre, glaube ich. Aber ja, genau, deswegen, ja, das finde ich halt auch einfach so spannend am Programmieren, dass man halt da irgendwie, also einem sind wenig Grenzen gesetzt, solange man halt die Motivation hat, das zu lernen oder auch so Spaß dran hat.
Hast du das also Programmieren in der Ausbildung gelernt oder hattest du vorher schon Berührungspunkte in der Schule oder so?
Nee, in der Schule gar nicht. Also ich finde das auch immer ganz komisch, wenn jetzt irgendwie jüngere Menschen erzählen, dass sie in der Schule jetzt schon Informatik haben und so. Also ist ja voll gut, aber hatte ich auch überhaupt nicht. Also gar keine Berührungspunkte. Deswegen, ja, war das, also dachte ich ja auch zuerst, ach, das kann ich gar nicht oder so, weil man das ja auch, ist ja leider auch ein bisschen als Frau, ist man so ein bisschen so geprägt, ja, Mathe, Physik und so die ganzen Naturwissenschaften und halt auch Informatik, das ist für dich einfach schwerer, so gefühlt, ja. Ne? Also deswegen geht man da vielleicht auch ein bisschen anders ran. Aber ich dachte halt während der Ausbildung, genau, wir hatten während diesen Berufsschulblöcken, die es in der Ausbildung ja auch gibt, also man hat ja den einen Teil im Betrieb und dann den anderen Teil noch in der Berufsschule, wo man dann ja doch noch ein paar theoretische Basics beigebracht bekommt. Da hatten wir halt auch Programmierblöcke, da haben wir PHP gelernt.
Oh, auch schöne Sprache.
Ja, aber ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich verstehe, dass es irgendwie im Verruf ist und so, es ist halt eine alte Sprache irgendwie. Aber ich hatte trotzdem Spaß und ich dachte irgendwie, cool, jetzt also kann ich da so ein Backend auch irgendwie programmieren. Also ja, es macht schon Spaß.
Du hast ja vorhin gesagt, sozusagen, du hast HTML und CSS programmiert. Ich höre da immer diesen tollen Spruch, den man dann immer von IT-Lern erstmal zuschmissen bekommt. HTML und CSS ist keine Programmiersprache.
Ja.
Hast du da einen Tipp, wie man da am besten drauf reagieren kann?
Also ich würde sagen, mittlerweile sehe ich das auch so, dass es keine Programmiersprachen sind. Aber ich finde halt, wenn man wirklich neu in dem Bereich ist, gar keine Ahnung hat, dann ist das halt einfach so der Einstiegspunkt in das Ganze. Also ja, Webseiten sind ja nun mal das, womit sich die meisten jetzt erstmal beschäftigen. Und es ist, glaube ich, auch das, was man am ehesten noch verstehen kann, irgendwie noch greifen kann, was dahinter steckt. Und ja, ich finde, also ich würde da nie so streng sein mit Leuten, die jetzt noch keine andere, also oder noch keine Programmiersprache kennen. Da jetzt zu sagen, nee, das ist aber, also nee, Programmieren ist was anderes.
Ja, mich nervt dieser Spruch so dermaßen, auch wenn er ja an sich richtig ist, aber auch ist so irrelevant.
Genau.
Und jeder, der Programmieren anfängt, lernt halt HTML und CSS und ich hasse wirklich diesen Spruch, wenn mal kommt, ja, aber das sind ja keine Programmiersprachen.
Ja,
who cares?
Ja, genau.
Also wirklich, aber ja, okay. Kannst du dann nochmal, also ich meine, als du angefangen hast, gab es da noch nicht sowas wie Copilot, die ganzen AI-Modelle. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie sich das vielleicht in den letzten Jahren auch geändert haben? Arbeitest du jetzt auch viel mit AI beim Programmieren?
Ja, tatsächlich schon. Also leider möchte ich ein bisschen dazu sagen, weil ich finde es, also AI bestimmt halt viel zu sehr unser Leben mittlerweile und es wird ja immer nur mehr werden. Und ja, ich versuche das so zu vermeiden. Nur manchmal ist es halt leider auch sehr praktisch.
Bequem.
Und ich muss sagen, diese ganzen doofen oder in Anführungsstrichen doofen Fragen, die man sich nicht traut zu stellen, die kann man da einfach reinhauen. Und ich finde, also das ist, glaube ich, auch das, ja, so Imposter-Syndrom, ne? Man hat das Gefühl, ah, ich kann das nicht genug oder das ist jetzt richtig unangenehm zu fragen, weil das ist irgendwie so doof, das müsste ich eigentlich schon wissen. Und da, naja, die KI weiß es ja nicht, die kann dich ja nicht irgendwie.
Die verurteilt dich noch nicht.
Genau. Genau, deswegen, also ja, klar benutze ich das auch und ich finde es auch wirklich hilfreich. Ich frage mich manchmal, ob es so. ob man dadurch irgendwie Sachen anders lernt, weil ich das Gefühl habe, so ja auch in der Berufsschule damals oder auch noch so am Anfang des Studiums, wo man das ja wirklich alles noch eher so einfach mit einer Internetrecherche irgendwie rausgefunden hat oder halt auch nicht rausgefunden hat, dann wenn man an seine Grenzen gekommen ist, hat man es vielleicht noch ein bisschen mehr verinnerlicht langfristig? Also weiß ich nicht.
Ärgert mich halt. Würde ich auch sagen. Also ich glaube schon, wenn man halt mehr das so selbst herausfinden musste, lernt man das halt mehr, als wenn man halt einfach auf Copilot oder ChatGPT halt sagt, ja, das war das Problem und dann Copy-Paste und dann füge ich es halt ein. Also ich programmiere zum Beispiel auch die Website von IT-Girls und ich mache das natürlich auch so, wenn dann irgendwas ist und ich dann auch keine Zeit habe, ne, da frage ich halt schnell ChatGPT, ja, mach mal und dann Copy-Paste und ich hoffe, dann funktioniert's. Und wenn funktioniert, gucke ich es mir danach aber auch nicht wieder an und optimiere das nochmal oder so. Also
ja, das stimmt.
Man wird halt sehr weg, aber deswegen kann ich dann ja plötzlich nicht die Funktion oder so, die ich dann da programmiert habe, kann ich dann ja nicht auf einmal, nur weil ich es halt einkopiert habe. Deswegen wird das schon sein, dass wir auf jeden Fall deutlich dümmer in Anführungsstrichen werden, wenn wir mehr AI benutzen. Aber natürlich hast du recht, man kann so diese ganzen repetitiven Aufgaben und so kann man natürlich einfach schneller dann
erledigen. Ja, genau. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, irgendwie so Prompt Engineering mäßig, was stelle ich für Fragen? Wenn man sich, also ich lasse mir halt auch gerne viel erklären, irgendwie auch so, weiß ich nicht, irgendwie ein Funktionsaufbau oder so oder halt irgendwie ein Programmierschnipsel, Code-Schnipsel, wo ich dann wirklich denke, also das verstehe ich eigentlich gar nicht, was da passiert. Und sich das dann nochmal erklären zu lassen, finde ich auch cool. Also das ging ja früher auch gar nicht, dann hast du es halt einfach nicht verstanden oder musstest so kleine Methoden dann daraus sammeln oder so oder halt, ja, mal irgendwie diese Variable, was macht die eigentlich oder so, aber
ja, das hilft mir jetzt auch, wenn ich halt, also zum Beispiel in unserer Website programmiere ich ja nicht so häufig, also vergesse, also Sachen, die ich vor Monaten mal gemacht habe, wenn natürlich nicht gut kommentiert habe, was ich da gemacht habe, dann gebe ich das auch einfach bei ChatGPT und sage mal, erklär mir mal kurz, was genau da passiert.
Ja,
und dann, ist natürlich schon sehr hilfreich, wie so ein kleiner Coding-Partner da.
Genau, ja.
Okay, dann lass uns mal ein bisschen zu Adobe kommen, wo du jetzt aktuell arbeitest. Ja. Da verbindest du ja eigentlich deine beiden Leidenschaften, nämlich Programmieren und Design.
Ja.
Du bist aber im Software-Engineering-Bereich.
Genau.
Bist du da überhaupt noch am Design dran oder programmierst du da nur noch?
Ich programmiere tatsächlich nur noch. Also deswegen, so Design ist eigentlich nur noch in Verbindung mit dem Unternehmen.
Ja.
Aber ja, ich wollte das halt auch extra und finde das halt auch im Rahmen dieses Praktikums super toll. Also ich würde auch ganz generell allen empfehlen, macht Praktika. Ich finde das toll. Ihr könnt da irgendwie 6 Monate oder, weiß ich nicht, länger, kürzer, irgendwie in einem Unternehmen sein, arbeiten, einfach mal reinschnuppern, without strings attached irgendwie. Ihr müsst da nicht irgendwas beweisen, es sei denn, ihr möchtet halt danach vielleicht irgendwie da übernommen werden. Dann wäre es natürlich schon cool, sich da irgendwie ein bisschen zu zeigen, was man so drauf hat. Aber ansonsten, genau, dachte ich mir halt, warum nicht auch mal Backend ausprobieren? Also weil ich halt in diesem Nebenjob von der Uni jetzt die paar Jahre vorher, da habe ich halt eigentlich auch eher so im Frontend-Entwicklungsbereich angefangen, um da noch mehr reinzuschnuppern, weil das war dann ja tatsächlich mein erster Entwicklerjob. Und da habe ich dann aber auch gemerkt im Laufe, also ich war da 2 Jahre und ich habe da gemerkt, okay, irgendwie, also mich interessiert halt auch, was unter der Haube passiert und und irgendwie ist es auch ein schönes Gefühl, nicht verantwortlich dafür zu sein, wie es aussieht. Also
weg von Design eigentlich.
Genau, ja, genau. Eigentlich ein bisschen weg von Design. Aber ich glaube auch, ich bin auch insgesamt, würde ich sagen, eine kreative Person. Ich habe auch früher in meiner Kindheit ganz viel gemalt. Und es ist aber nun mal was anderes, wenn man es für sich selber macht oder halt für KundInnen. Deswegen finde ich einfach dieses, ich programmiere einfach das, was mir gesagt wird. Oder, also natürlich kann man da auch noch ein bisschen variieren, ne? Also ja, man ist ja auch immer ein bisschen Interpretationssache, wie man jetzt den Code schreibt. Aber genau, dass man halt nicht mehr so dafür verantwortlich ist. Oder dann, weil viele hängen sich einfach sehr am Design auch auf.
Ja, und an Kleinigkeiten. Also es ist halt sehr kleinteilig. Soll der Button jetzt noch 5 Millimeter links fest? Ist es das richtige Grau oder der richtige Farbton? Also ja, schon verstehen, dass das natürlich sehr kleinteilig ist. Und
genau.
Dann natürlich im Backend mehr Funktion. Und was passiert eigentlich dahinter?
Ja.
Okay, ja, verstanden. Ja. Und an was für Produkten arbeitest du gerade bei Adobe? Also kannst du das noch ein bisschen beschreiben?
Ja, also unser Team arbeitet im Cloud Engineering, also für die Adobe Cloud. Und wir speziell in unserem Team sorgen dafür, dass so Cloud-Dokumente kollaborativ benutzbar sind.
Mhm.
Also dass Dateien aufgedröselt werden, also so rein funktional passiert es halt so, dass Dateien aufgeteilt werden, dann gibt es ein Manifest, dass diese Dateien, also wie so ein Rezept, dass die Dateien wieder zusammenfügt. Genau, und das ganze Management darum, die ganze Verwaltung um diese Assets, sagt man, das macht unser Team. Aber also, ich muss auch sagen, es ist schon herausfordernd. Also ich bin jetzt 4 Monate da und es ist halt immer noch so viel, also so viele Fragezeichen.
Mhm. In welcher Sprache programmierst du da?
In Java.
Mhm.
Habe ich im Studium so Grundlagen gelernt. Ne? Also wir haben halt auch Reactive Java. Also eigentlich in der Theorie wohl eine gute Sache für asynchrone Prozesse. Aber so in der Praxis finde ich es, also, und ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, sehr schwer zu verstehen, also einfach sehr schwer zu lesen. Deswegen ist es schon eine Wucht an Code, die da ist und wo man sich reinarbeiten muss. Das ist schon eine sehr große Herausforderung auch für mich. Und es gibt halt immer Tage, wo ich denke, nee, da, also jetzt ist meine Grenze erreicht, ich verstehe das nicht.
Was machst du dann?
Also teilweise, ich glaube, ist das so, also mein erster Schritt ist dann immer, okay, ich frage erstmal nochmal die KI. Wenn die mir aber dann auch nicht weiterhelfen kann oder wenn ich auch durch Google-Recherche irgendwie nicht weiterkomme, natürlich frage ich dann auch meine Kolleginnen, die also sind auch super hilfsbereit, aber man will ja auch nicht, so gerade am Anfang will man ja auch nicht ständig mit irgendwas Kleinteiligen kommen. Ne? Aber dann ist es, glaube ich, auch sinnvoll zu akzeptieren, dass es halt auch, man muss nicht immer gleich alles verstehen. Also genau, man vielleicht verstehst du es heute nicht, aber vielleicht so in 2 Wochen oder so. Und die Momente hatte ich halt auch schon, dass ich jetzt Sachen verstehe, vor denen ich, also keine Ahnung, vor einem Monat dachte ich noch, was ist das?
Mhm.
Wie geht das? Und das ist halt ja auch das Schöne, dass man halt auch merkt, da ist eine Lernkurve. Sie ist halt manchmal steiler, manchmal schwächer oder manchmal flacher. Aber sie ist da und also man schafft das schon irgendwie, wenn man Bock hat.
Wie ist das denn zum Beispiel, also hast du am Anfang, als du angefangen hast, hast du jemanden erstmal geshadowt zum Beispiel, also dass du dich mit jemandem erstmal hingesetzt hast und zugeschaut hast oder wie war der Einstieg, um jetzt das Projekt und diesen ganzen Code zu verstehen, der da ist?
Ja, also für mich, weil ich halt ja diese Bachelorarbeit da mache, war es eigentlich ein ganz cooler Einstieg, weil ich so ein bisschen ein separates Projekt hatte von dem Daily Business von dem Team. Ich habe halt so eine Art Tool erstellt, womit die Software-Architektur, also so Diagram-as-Code-mäßig dargestellt wird, also von den ganzen einzelnen Teams oder Services, die die Teams betreuen. Und genau dieses Ganze, wie kriegt man diese Abhängigkeiten da rein? Also es war halt, genau, wie gesagt, abseits von dem, was das Team eigentlich macht, was ich super praktisch fand, weil ich einerseits halt mein Projekt hatte, was halt greifbarer war, und halt auch, also genau, nicht so komplex. Und ich konnte halt das auch selber so, also da gab es schon eine Basis von einem Praktikanten vor mir. Aber ich konnte darauf aufbauen und halt meine Features hinzupacken. Und genau, deswegen, das war eigentlich super praktisch so. Das hatte ich dann anfangs, also habe ich jetzt immer noch. Aber jetzt seit einem Monat arbeite ich halt auch mit dem Team zusammen an Aufgaben von denen. ich konnte aber am Anfang trotzdem halt bei den Meetings dabei sein, schon mal irgendwie mir einen Überblick verschaffen, einfach so ein bisschen zuhören, beobachten. Das war halt super praktisch, ohne direkt mit irgendwie Aufgaben konfrontiert zu sein, mit denen man völlig überwältigt war oder so. Das war schon ein sehr guter Einstieg.
Damit wir mehr solche Interviews aufnehmen können, brauchen wir euren Support. Abonniert diesen Podcast und kommentiert auch immer fleißig unsere Posts auf Instagram, TikTok und LinkedIn. Das hilft uns, noch mehr spannende Frauen hierhin einladen zu können. Jetzt aber zurück zum Weg von Annalena.
Wie groß ist denn dein Team und wie ist so der Arbeitsmod? Also arbeitet ihr im agilen Modus oder wie ist so die Teamarbeit?
Ja, wir sind 11 oder 12, glaube ich, im Team. Es gibt noch eine Werkstudentin, die mit mir angefangen hat. Fand ich auch super, muss ich sagen. So gerade, ja, gerade für den Anfang. Und noch eine andere Frau im Team finde ich auch gut, weil ich glaube, also, oder was ich jetzt auch schon so bemerkt habe, ist schon sehr selten. Also viele Teams haben ja eine Frau oder auch gar keine. Und ja, also ist einfach ein, also für mich auch einfach ein besseres Umfeld, wenn ich schon mal weiß, okay, ich bin ja nicht so ganz allein irgendwie. Genau, aber wir arbeiten eigentlich so im, also ja, agil, Scrum-mäßig. Also wir haben 2-wöchige Sprints, aber es ist schon sehr lose gehalten. Also wir haben auch keinen Scrum-Master. Also sowas gab es bei mir in der Ausbildung auch. Also bei den anderen Teams, wie ich das so mitbekommen habe, das haben wir jetzt hier nicht. Aber genau, wir lehnen uns schon daran an, haben dann unsere Tickets, ja, die so geplant werden für halt 2 Wochen und danach schiebt man sie halt, also entweder sind sie fertig oder man schiebt sie auf den nächsten Sprint.
Aber jeder arbeitet dann sozusagen seine eigenen Tickets ab und gibt dann so ab und zu Stand-Ups und
genau,
Plays, wo ihr euch dann austauscht.
Ja, ja, wir haben jeden Tag Stand-Ups, das ist eigentlich auch ganz cool. Also genau, jeden Tag wird einmal erzählt, wie weit man so ist. Und also ich habe natürlich jetzt nicht so den Vergleich, weil das jetzt ja wirklich der erste Job ist, wo ich auch im Software Engineering Bereich wirklich tätig bin. Aber ich habe das Gefühl, das Teamwork ist auch schon sehr groß. Also oft wird halt auch irgendwie im Pair-Programming-Mode gearbeitet. Also irgendwie zu zweit mal dran gesessen. Man kriegt auch oft mit, gerade weil wir uns täglich irgendwie einmal besprechen, dass halt irgendwie der eine mal sagt, ja, hier bräuchte ich nochmal Hilfe, irgendwie komme ich da nicht weiter. Oder ja, irgendwie. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel unterstützt gegenseitig. Das find, also ist mir schon positiv aufgefallen. Finde ich ziemlich cool.
Warum hast du dich damals bei Adobe beworben? Du meinst, du hast dich initiativ beworben. Also das ist nicht auf eine konkrete Stelle, sondern explizit bei Adobe.
Ja, genau.
Warum?
weil ich von, also es gibt Frühstarter, das ist von der Uni Lüneburg. Ironischerweise, weil ich da ja auch schon mal war. Aber das ist irgendwie so eine Studierendenorganisation, die Exkursionen in Unternehmen organisiert. Finde ich auch total cool. Da hatten wir halt ein paar mitgemacht, auch weil es so ein bisschen mandatory war von unserem Studium aus. Also wir mussten so Punkte sammeln und wir haben dann halt pro Exkursion irgendwie so 3 Punkte bekommen. Aber ich war deswegen auch schon einmal bei Google, fand ich auch ganz cool. aber deswegen habe ich mich eigentlich, also das ist auch ein bisschen irgendwie oberflächlich, aber ich habe halt gesehen, oh, man kann zu Adobe. Ja, warum nicht? Also habe ich mich dafür angemeldet. Und meistens ist es ja so, dass so Big Player hier in Deutschland eigentlich eher nur so Marketing- und Sales-Positionen haben. Und weil ich mich auch nicht vorher informiert habe vor dieser Exkursion, bin ich da halt auch so blauäugig hingegangen und dachte, ja, da wird es wahrscheinlich auch nur Marketing und Sales geben. Aber warum nicht? Kann ich ja, also sehe ich mal das Büro und so. Naja, und dann habe ich ja erfahren dann, dass es auch ein Engineering-Standort ist. Und
mich gefreut.
Genau. Und die ganzen Menschen, mit denen ich da auch geredet habe, die waren auch super freundlich und bodenständig, was ich auch das Gefühl habe, oder zumindest ist das so mein Eindruck. Also manchmal ist es halt auch so komisch, wir sind eine Familie mäßig oder so ein Start-up-Flair oder... Also ja, ich weiß nicht, das ist wieder so ein bisschen dieses Bauchgefühl, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Ja, ich habe mich da einfach wohl gefühlt und ich hatte das Gefühl, also man ist so auf einer Augenhöhe, auch sehr authentisch einfach und das fand ich ziemlich cool. Und die haben auch, als ich da war, also es war im Januar 2024, haben die auch schon Werkstudierendenstellen ausgeschrieben. Da hatte ich mir noch so Infomaterial mitgenommen, aber ich habe dann erstmal ein Auslandssemester gemacht und dann im August letztes Jahr, als ich dann wieder kam, habe ich direkt irgendwie nach einem Kontakt gefragt bei dieser Frühstarter-Organisation und die haben mir dann den Kontakt von meinem Manager weitergeleitet, also von meinem jetzigen Manager und den habe ich dann angeschrieben einfach, also ja, geschildert, irgendwie, was so meine Pläne sind, dass ich halt jetzt irgendwie im März 2025 meine Bachelorarbeit machen möchte und ob das irgendwie möglich ist im Rahmen von einem Praktikum oder irgendwie bei Adobe. Und ja, er hat mir dann 2 Stunden später da so geantwortet. Fand ich total cool, weil ich dachte, also ich habe da einfach nur hingeschrieben. Ich dachte, vielleicht kriege ich auch gar keine Antwort, ne? Und ja, dann waren wir halt irgendwie ein paar Monate im Kontakt, weil ja dann noch nicht so ganz klar war, wie man das am besten aufzieht. Also irgendwie im Rahmen vom Werkstudium oder halt Praktikum. Und dann wurde irgendwie im September entschieden, okay, es gibt dieses Internship-Programm ab März. Und das hat halt wunderbar geklappt. Und dann, ja,
out of timing.
Ja, total. Also es, ja, das war wirklich eine runde Sache. Hatte ich auch Glück, denke ich.
Ganz kurz noch, worüber schreibst du deine Bachelorarbeit, wenn du es ganz kurz umreißen kannst?
Architecture as Code. Mhm. Also ja, wie man irgendwie Softwarearchitektur durch Code irgendwie besser wartbar machen kann. Also so, oder Softwarearchitekturbeschreibung eher, so Diagramme und sowas, dass man das nicht, weil das ja auch oft einfach veraltet ist. Irgendwie ist es halt auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Man kümmert sich nicht so gerne drum, wenn sich irgendwas ändert.
Quasi wie man Dokus anpasst, also genau. Dass das dann automatisierter passiert.
Genau, ja, dass okay. Es halt irgendwie im Code integriert wird. Und genau, dieses Architecture as Code-Konzept ist, glaube ich, auch noch relativ neu. Oder zumindest gibt es da jetzt auch noch nicht so viele wissenschaftliche Quellen zu. Weil es natürlich, also es gibt auch ein paar Herausforderungen, also ja, und darüber schreibe ich halt.
Okay, und eine letzte Frage zum Ende. Du hast jetzt ja verschiedene Stationen gehabt, Ausbildung, Studium, jetzt Praktikum. Wie würdest du, wenn jetzt Menschen programmieren lernen wollen, was war für dich so der beste Weg oder der beste Hebel, um programmieren zu lernen?
Ja, also ich glaube, ich würde immer mit Webseiten anfangen, weil man einfach direkt sieht, was man macht.
Mhm.
Es sei denn, also ich meine, es gibt ja auch Leute, die jetzt schon mit 15 irgendwelche Spiele programmieren oder so. Aber wenn man dazu jetzt nicht gehört, dann wahrscheinlich irgendwie, ja, einfach mal so ein bisschen ausprobieren, was, also ja, vielleicht auch einfach mal erstmal so einen Button oder so erstellen und was passiert, wenn man draufklickt. Und also zumindest bei mir war das so, ich habe dann halt auch mir instinktiv auch so gleich Optionen ausgedacht, was man vielleicht noch dazu packen könnte oder so. Ich weiß noch, damals in der Ausbildung habe ich Code Academy viel benutzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Genau, das war ja halt auch noch zu Zeiten vor KI.
Oh, hey.
das fand ich aber auch ziemlich cool. Also einfach so eine interaktiven Tutorials. Aber ich muss sagen, ich glaube, wenn ich das jetzt, also es gibt ja auch super viele Tutorials jetzt auf YouTube oder so, die ja auch total niedrigschwellig anfangen, die ich auch cool finde. Aber ich glaube, zumindest für mich persönlich, ist es auch immer cool, irgendwie einen Auftrag zu haben von außen. Also halt in einem Rahmen von einem Praktikum oder irgendwie, ja, eine Ausbildung oder auch, also sowas habe ich noch nie mitgemacht, aber so ein Hackathon oder so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Möglichkeit wäre. Wobei ich da, glaube ich, also ich habe da ja selber auch noch nicht mitgemacht, weil ich mich auch immer nicht so getraut hatte oder das Gefühl hatte, ich bin noch nicht gut genug dafür. Das ist wahrscheinlich dann für den Anfang jetzt kein guter Tipp. Aber ja, oder vielleicht irgendwie so eine Summer School oder so. Vielleicht gibt es auch sowas.
Ja.
Ja, genau.
Aber das schon eher sozusagen in einem Rahmen. Also ich glaube, bei dir war es ja vor allem auch die Ausbildung, wo du dann ja so eingestiegen bist. Und ich, also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir im Studium war, aber bei mir im Studium musste man jetzt nicht so viel programmieren. Man konnte sich da auch mal ein bisschen so drum rumschlängeln, wenn man wollte. So, deswegen, also ich, wahrscheinlich ist Ausbildung schon noch die bessere Option, um programmieren zu lernen, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich glaube, also bei uns im Studium, das war auch ähnlich. Also man konnte auch durch das Studium kommen, jetzt ohne zu programmieren, weil wir halt auch immer Gruppenarbeiten hatten. Wahrscheinlich bei dir auch irgendwie so. Aber ich glaube, also ich finde, man merkt ja auch relativ schnell, ob man darauf Lust hat oder nicht. Zum Beispiel habe ich auch eine Kommilitonin, die hat sich jetzt auch durch das Studium gekämpft, wirklich. Und aber ich habe da auch wahnsinnigen Respekt vor, weil sie irgendwie von Anfang an meinte, Programmieren ist nicht so ihrs. Und bis zum Ende jetzt ist sie auch immer noch so. Aber sie hat es geschafft irgendwie. Und sie hat sich auch wirklich bemüht. Also sie hat sich nie irgendwie so auf die faule Haut gelegt und andere die Arbeit machen lassen. Also sie war wirklich, also sie wollte das auch wirklich irgendwie ausprobieren, aber also genau für sie war es halt irgendwie einfach nichts oder ist es auch immer noch nicht. Und das ist ja auch total okay.
Jeder hat seine Stärken und Schwächen.
Genau, ja.
Okay, dann ganz zum Ende noch. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben willst? Irgendeinen Tipp, irgendeinen Podcast, irgendein Tool, was du gerne benutzt?
Ja.
Oder einfach eine Erfahrung, die du noch teilen möchtest?
Ja, ich glaube, vielleicht zwei Sachen. So das eine, dass halt auch eigentlich alle anderen ein bisschen unsicher sind. Also ich glaube, man lässt sich halt sehr schnell einschüchtern, auch im männerdominierten Bereich, sowas wie Software Engineering, ist man einfach sehr schnell eingeschüchtert, gerade als Frau. Aber ich habe schon gemerkt, auch bei manchen Fragen das Gegenüber ist dann auch manchmal ein bisschen überrumpelt oder verunsichert. Und deswegen, es ist halt immer dieser doofe Spruch, es gibt keine dummen Fragen, aber und ich meinte ja vorhin auch, dass ich auch Unsicherheiten habe und deswegen auch dumme Fragen vielleicht eher der KI stelle. Aber wenn man da halt auch nicht weiterkommt, dann ist es halt immer...
Die KI das schon nicht weiß, dann ist es auch keine dumme Frage.
Genau. Und solange man Interesse hat, ergibt sich das schon alles. Und das Zweite, dass man... Also das hatte ich jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen mit diesem Bauchgefühl, weil ich glaube, das ist halt, also ist ja schon sehr subjektiv, ist ja bestimmt nicht bei jedem so. Ich hatte halt das Glück, dass ich immer irgendwie so ein Bauchgefühl hatte für die Richtung, in die ich gehen möchte. Aber dass man halt auch sich nicht irgendwie einschüchtern lassen sollte von irgendwie Erwartungen oder dass man auch immer schauen sollte, was möchte ich denn oder was ist für mich jetzt gut? Oder halt auch in einem Arbeitsverhältnis ist es ja genauso, wenn man jetzt irgendwie selber nicht glücklich ist, dann muss man da ja auch nicht bleiben. Also ich finde, das denke ich jetzt halt auch im Rahmen meines Praktikums, ist es ja jetzt nicht so, dass ich mich die ganze Zeit beweisen muss, um vielleicht danach irgendwie eine Anschlussstelle zu kriegen oder so, sondern ich möchte ja auch für mich selber gucken, ob es für mich selber eigentlich was ist. Und wenn es das nicht ist, ist es auch vollkommen okay, dann gehe ich halt in einen anderen Bereich. Und ich glaube, ja, einfach das so ein bisschen als Reise zu akzeptieren, einfach zu schauen, wo möchte ich hin, was möchte ich noch lernen, was gibt es da noch? Also, dass man das so ein bisschen diesen Druck rausnimmt, dass man das gleich wissen muss, oder?
Ja.
Ja, genau. So.
Liebe Annalena, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Ich hoffe, wir konnten euch wieder eine Menge Inspiration bieten und wir hören uns in der nächsten Folge.
Code Your Career. Ich bin Xisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du bist begeistert von digitalen Kunstwerken und Blockchain-Technologie? Du möchtest neue Wege für digitales Eigentum und Urheberrechte gestalten? Du interessierst dich für die wirtschaftlichen Möglichkeiten von NFTs? Dann ist der Job der NFT-Strategin genau richtig für dich. Du entwickelst Konzepte für NFTs in Kunst, Musik, Gaming oder Markenstrategie und hilfst Unternehmen oder Künstlern, ihre digitalen Assets erfolgreich zu vermarkten. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du analysierst NFT-Trends, entwickelst Strategien für Token-Launches und arbeitest mit Künstlerinnen oder Brands zusammen, um ihre digitale Präsenz aufzubauen. Zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich umfassen umweltfreundlichere NFT-Plattformen, den Einsatz von NFTs für digitale Identitäten und innovative Anwendungen in der Musikindustrie. Falls du Fragen hast oder gerne mehr erfahren möchtest, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Bevor ihr abschaltet, gebt uns gerne Feedback zur Folge. Was hat euch gefehlt? Wen wollt ihr hier noch hören? Oder was euch sonst noch zur Folge einfällt? Unterstützt uns, indem ihr diesen Podcast abonniert und uns bei Instagram, TikTok oder LinkedIn folgt. Ich bedanke mich für eure Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge.